Wir sind noch im Lukas-Evangelium, wahrscheinlich noch 2 Jahre ungefähr. Da sind wir im Lukas-Evangelium Kapitel 9, die Verse 51 bis 56. Das werden wir heute bedenken. Kürzlich habe ich Folgendes gelesen. Zwei Rocker in Motorradkleider kommen in eine Raststätte. Hier die Rocker, die Kleidung haben sie, glaube ich, gerade vergessen. Aber da ist die Gaststätte, sieht auch sehr verwegen aus, nicht wahr? Und dorthin geht ein Busfahrer. Ihr seht, die ganze Geschichte spielt sich im englischsprachigen Bereich ab. Der bestellt sich eine Suppe und fängt an zu essen. Die beiden Rocker nehmen sich den Busfahrer vor und schütten einfach die Suppe über seinen Kopf. Naja. Der Busfahrer steht auf, bezahlt und fährt wieder los. Da fragt ein Rocker den anderen, ist aber ein seltsamer Typ, oder? Daraufhin der Wirt, und Busfahren kann der auch nicht. Eben hat er gerade 2 Motorräder zerquetscht. Wes Geisteskind bist du? Dein Verhalten macht deutlich, was in deinem Herzen ist. Ja? Wie du dich verhältst, das macht dann irgendwann klar, aha, so tickst du. Wes Geistes Kind bist du? Eine Frage, die der Herr Jesus seinen Jüngern stellt. Hören und lesen wir den Bibeltext und lernen von dem Herrn Jesus. Da heißt es: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Wie ihr seht, habe ich diesen Abschnitt, also in diesen Text, in 4 Abschnitte eingeteilt. Beim ersten geht es darum, dass Jesus unbeirrt seinen Weg geht. Beim nächsten sehen wir, dass Ablehnung man erfahren kann. Und den dritten habe ich mit aufbrausend betitelt. Und der Schluss, der heißt dann zurechtgerückt. Was war denn vorher? Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Er beginnt mit ihnen über seine bevorstehende Gefangenschaft zu sprechen. Er sagt ihnen eindringlich, also das ist vorher, Lukas 9, 44, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Er macht ihnen also deutlich, das ist mein Weg. Was taten sie? Sie aber verstanden das Wort nicht und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Also das heißt, sie verstanden nichts und fragten nichts. Obwohl der Herr es ihnen so einschärfte, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Nun, was tut der Herr? Er geht unbeirrt seinen Weg, ob die Jünger es verstehen oder nicht. Und so heißt es hier, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllte und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Da sann der Boten vor sich her. Wir sehen, dass der Herr sein Gesicht nach Jerusalem richtet, um, wie auch gesagt, dorthin zu reisen. Dort in Jerusalem wartet Gefangenschaft, Folter und Tod auf ihn. Der Herr geht, aber er geht nicht nur ins Leid, sondern er sieht weiter. Er sieht auf die Tage, wo er wieder aufgenommen wird in den Himmel. Das heißt auch, wenn er wieder aufgenommen wird, dann war er vorher schon mal da. Somit ist er nicht nur ein Mensch, ein Hinweis auf die Gottheit des Herrn Jesus. Er geht auf die Tage zu, die ihn wieder zu einem uneingeschränkten Herr in eine uneingeschränkte Herrlichkeit, Herrschaft und Macht, wo er da hineingeführt wird. Die Tage, wo er als Gott, der Sohn, sich zur Rechten des Vaters setzt und von dieser Zeit an bis in alle Ewigkeit er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wir können hier etwas lernen für unser eigenes Leben. Schaue nicht nur auf die schwere Aufgabe, die im Moment dein Leben beherrscht. Schaue nicht nur auf die Not oder auf das Leid, auf die Schmerzen, die du jetzt erlebst. Blicke weiter. Sieh auf die Zeit danach, auf die Segnungen, die kommen. Sieh auf das Ziel. Was sagt der Herr seinen Jüngern? Wenn es hier auf der Erde immer dunkler wird, er sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so verkriecht euch in eure Nester oder Höhlen. Nein, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Folter naht. Nein, Erlösung naht. Blicke darüber hinaus, bitte. Das sagt der Herr Jesus seinen Leuten. Weiß nicht, was noch auf uns zukommt, aber eines kommt sicher. Unser Herr kommt. Darauf blicken. Schau auf den Wiederkommenden. Er kommt nämlich für uns. Er hat uns im Blick, keine Sorge. Es gab so ein altes Lied, ich glaube, das gibt es ja immer noch, das heißt, harre auf den Herrn oder warte auf den Herrn. Und dann gibt es da eine schöne Zeile. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Okay. Liebe Geschwister, das wollen wir uns einprägen. Wenn ihr sonst nichts mehr behaltet hier, gut, aber lasst das in eure Herz und in euer Leben eindringen. Gott ist größer. So hat der Herr auch bei seiner großen Herausforderung sich selbst vorbereitet. Er hat auf das Ziel gesehen. Im Hebräerbrief wird auch noch einmal deutlich, da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und jetzt wird er beschrieben, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die Freude hat den Herrn Jesus angetrieben, auch das Kreuz zu erdulden. Ich glaube nicht, der hatte keine Freude am Kreuz. Wir müssen auch nicht Freude in den Schmerzen haben. Ja? Aber er hatte Freude an dem, was darüber hinauskommt und was das alles auch bewirkt. Freude, wieder zu Hause zu sein, für den Herrn Jesus, beim Vater zu sein, den Vater glücklich zu sehen, seine Erlösten um sich zu scharen, Tod und Teufel besiegt zu haben, die Anbetung der Engel zu genießen. Freude, große Freude, die die Zukunft bringt. Diese hat dem Herrn auch geholfen, entschlossen seinen Weg zu gehen. Wie gesagt, lernen wir von ihm. Und überlegen wir vielleicht auch mal für uns, was hat denn der Herr Jesus uns geschenkt, seinen Kindern? Dass ihr euch damit beschäftigt, dass es ein Erbe gibt, was zum Beispiel nicht verwelkt. Das bedeutet ja nicht, dass es aus Plastik ist, ja, sondern dass es immer frisch ist, als ob wir es zum ersten Mal sehen, dass wir uns da nicht satt sehen. Dem, was Gott seinen Kindern gibt. Was gehörte noch zur Entschlossenheit des Herrn Jesus? Was sehen wir in dem Bibeltext? Warum, dass der Herr Jesus sich nicht beirren lässt? Er bereitet weiteres vor. Er wusste, es geht jetzt mal ins Leid und darüber hinaus, aber das mache ich. Und er sendet Boten vor sich her. Bereitet also alles Weitere davor. Er stellt die Weichen für den weiteren Fortgang. Wir sehen, welches Geisteskind der Herr Jesus war. Wir sehen hier, was ihm wirklich wichtig war und was er im Herzen trägt. Sein von Gott gegebener Auftrag gilt ihm über alles. Also nicht, wie fühle ich mich in dieser jetzigen Zeit, sondern was ist mein Auftrag? Wo geht's hin? Wozu bin ich da? Was hat denn Gott der Vater mit meinem Leben hier vor? Davon ist er getrieben. Nächster Gedanke, der mir aufgefallen ist, heißt abgelehnt. Diese kamen, so heißt es hier im Bibeltext, auf ihre Reise in ein Samariterdorf, also diese Jünger, und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Die Samariter und die Leute aus Judäa haben ein feindseliges Verhältnis. Also Jerusalem liegt in Judäa. Und er war noch etwas weiter oben, der Herr Jesus, ins Land Samarien. Ja, es war auch alles Israel. Samariter waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden. Und die Judäer, die waren reinrassig. Ne? Sie hatten sich an die Gebote gehalten. So, ihre Eltern natürlich. Ich meine, die Kinder können ja nichts dafür, aber die Eltern mal. Und sie hatten sich nicht mit den Völkern vermischt. Wie gesagt, was können die Nachfahren dafür? Es gab auf jeden Fall eine tiefe Ablehnung zwischen diesen beiden Gruppen, obwohl sie, wie gesagt, alle zu Israel gehörten. Warum der Herr Jesus im Samariterdorf keinen Platz zum Schlafen bekam, wird hier deutlich gesagt. Er wollte nach Jerusalem weiterreisen und das passte ihnen nicht. Da soll er lieber im Freien übernachten. Die guten Taten, die der Herr Jesus auch in Samaria getan hat, werden hier nicht gewürdigt. Zum Beispiel in Johannes 7 berichtet der Evangelist Johannes von der samaritanischen Frau, die durch den Herrn Jesus wieder Glauben und Hoffnung schöpfte. Ihr Bericht über den Herrn Jesus war bei den Samaritern, also hier in diesem Gebiet, so ansteckend, dass es dann heißt, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugten, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und weiter heißt es, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Okay, damals war es noch so, bitte bleib bei uns. Und er blieb dort noch 2 Tage. All das ist vergessen. Und es herrschte Hass. Der Hass richtet sich nicht gegen Jesus, sondern gegen sein Reiseziel. Weil man die Juden so hasste, musste alles, was mit ihnen zu tun hatte, auch strikt abgelehnt werden. Hätte der Herr Jesus sich einfach nur um einen Aufenthalt bemüht und ich bleibe bei euch, dann wäre die Geschichte wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber er wollte nach Jerusalem. Und genau das brachte die Ablehnung. Meine Feinde müssen auch deine Feinde sein. Und meine Freunde auch deine. So haben es die Samariter gemacht und übrigens auch die Juden. Wer sich einem offensichtlichen Sünder gemeinsam abgegeben hat, also zum Beispiel mit ihm gegessen hat, bei den Juden, ja, der kann ja nicht gut sein. Ja. Das kann ja nicht sein. Der gilt abzulehnen. Man sieht nicht den Menschen, sondern seine Gruppe. Kennen wir auch den Satz von Johann Wolfgang von Goethe? Sag mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Steht nicht in der Bibel, ne? Aber danach wird ja oft auch gehandelt. Es ist auch eine Teilwahrheit drin. Ja, Gleiches kommt gern zusammen. Aber man gibt dem Einzelnen dadurch keine Chance. Die Samariter hätten ja den Herrn Jesus fragen können, warum musst du eigentlich nach Jerusalem? Sie hätten ihn aber auch einfach aus Dankbarkeit aufnehmen können. Er hat uns doch Hoffnung gegeben für unser Leben. Ja, aber sie handelten anders. Welches Geisteskind bist du? Ja, welches Geisteskind bist du? Der Herr Jesus hat ohne Ansehen der Person, ohne ihren Hintergrund zu berücksichtigen, ohne ihr Umfeld zu beachten, einfach geholfen. Einfach so. Und zwar hat er geholfen, ohne auf die Kritiker zu achten. Später in Lukas Kapitel 17, Vers 11 fortfolgend, wird von 10 Aussätzigen gesprochen, die der Herr gesund gemacht hat. Und diese kamen auch aus Samarien. Hätte ja sagen können, also ihr Volksgenossen, ihr habt mir nicht mal einen Platz angeboten, also dann helfe ich euch auch nicht mehr. Hat er nicht gemacht, trotz schlechter Erfahrung. Ja. Auch würdigte der Herr Jesus die Samariter, als er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählte. Das ist auch übrigens später. Lukas 10, wir sind ja jetzt noch in Kapitel 9. Von Gott heißt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gottes Sonne und Gottes Regen ist für alle da. Gute und Böse dürfen sich daran erfreuen und den Segen Gottes genießen. Und wisst ihr, in welchem Zusammenhang dies steht? Hier steht ja ein Denn. Es gibt also einen Grund. Der ganze Text. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und dann, denn er lässt seine Sonne und so weiter. Die Jünger, die durch ihre Hinwendung an Christus auch Kinder bzw. Söhne Gottes genannt werden, und sie sind es ja auch, haben die Aufgabe, wie Gott ihr Vater zu handeln. Wes Geistes Kind bist du? Übrigens auch ich. Für die Samariter ist die Antwort klar. Ihr seid ja Kinder der Welt. Ihr liebt die euch lieben, ihr verachtet diejenigen, die nicht eure Meinung teilen, die einen anderen Weg gehen. Klar, Kinder der Welt. Übrigens heißt es nicht, wenn wir jemand lieben sollen, dass wir auch seinen Weg oder seine Gedanken für richtig finden müssen. Nein, das heißt es nicht. Wir sollen aber mit unserer Liebe zeigen, wem wir gehören, zu wem wir, in welcher Familie wir sind. Auch unsere und sogar Gottes Feinde sollen durch uns gesegnet werden. Das Gericht über die Menschen hat Gott sich nämlich alleine vorbehalten. Da heißt es, er, der Richter, kann es auch besser. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 30 steht, denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Rache, Vergeltung und Gericht gehören Gott. Und wenn etwas jemandem gehört, dann ist es grundsätzlich verboten, dass ein anderer diese Sache benutzt oder diese Sache tut. Gott ist der Besitzer und hat über uns drei Dinge gesagt. Da habt ihr kein Verfügungsrecht, und zwar Gericht und Rache und Vergeltung. Wes Geistes Kind bist du? Was spielt sich in deinem Geist ab? Nächster Gedanke. Aufgebraust. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Ja, die Jünger. Die haben sich sicher sehr geärgert, als sie diese Ablehnung erfuhren. Hier werden besonders Jakobus und Johannes genannt. Der Herr Jesus kannte aber auch seine Pappenheimer, die er erwählt hat. Er hat schon früher gesagt, dass sie Donnersöhne seien. Und es heißt im Markus-Evangelium bei der Aufzählung der Jünger, lese mal das vor, Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Also, besonders diese beiden konnten sich in ihrem Zorn nicht zurückhalten. Aber weil sie ja Gläubige sind, Suchen Sie in der Bibel nach, ob das, was Sie jetzt vorschlagen, auch von Gottes Wort gedeckt ist. Da, richtig. Es gab doch da die Begebenheit mit dem Prophet Elia. Was war damals geschehen? In 2. Könige Kapitel 1 wird berichtet, dass Ahasja, der König von Israel, sehr krank wurde. Übrigens spielt diese Geschichte in Samaria ab. Und zwar 850 Jahre war es vorher passiert. Ahasja war krank und dieser König, der ja durch sein Vorbild und durch seine Gesetze dem Volk Gottes eine gute Richtung geben sollte, hatte nichts Besseres zu tun, als Boten zu senden und den Gott von Ergron, der Baal-Sebub heißt, zu befragen. Gott missfiel diese Handlung sehr und ließ durch Elia fragen: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht und Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Danach spricht Gott Gericht über diesen König aus. Da heißt es: Und darum spricht der Herr, du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging. Der König wollte sich aber mit diesem Gerichtswort Gottes nicht zufrieden geben lassen. Er sandte zweimal Hauptmänner mit jeweils 50 Soldaten zu Elia und dass man den Elia bewegt, dass er nochmal zum König kommt. Was erleben diese beiden Truppen? Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm: Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und dies geschah zweimal. Und beim dritten Mal ging Elia mit und verkündigte dem König nochmal das Gericht, und der König starb. Diese Geschichte gab es, aber ist sie mit dem zu vergleichen, was die Jünger mit Jesus erlebten? Das heißt, auch wie lese ich die Heilige Schrift? Darum geht es jetzt da. Ist es zu vergleichen? Ganz und gar nicht. Damals wollte und hat Gott ein Gericht über diesen König verhängt. Das wollte. Und dieses Gericht wurde ausgeführt. Auch wenn der König sich sträubte. Seine Mannschaft, die diesem König diente, kam auch unter das Gericht. Aber wie ist das bei den Jüngern von Jesus? Sollten sie jetzt auch Gerichtsvollstrecker im Namen Gottes sein? In ihren Fingern hat es ja schon gekribbelt. Sie sagten: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Sie wollten gerne das Gericht über die Samariter sprechen. Nur gut, dass sie nochmal Rückfrage gehalten haben. Die Donnersöhne wollten es hier mal so richtig krachen lassen. Und dabei hätten sie vielleicht verlorenes Vertrauen in ihre eigene Person wieder zurückgewonnen. Können wir uns noch daran erinnern, dass nur wenige Verse vorher sie dem jungen Mann, der von einem Dämon besessen war, nicht helfen konnten? Da hieß es auch, Lukas 9, und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und ich, So sagt der Vater, ja, der Vater dieses Mannes, und ich habe deine Jünger gebeten, er spricht zum Herrn Jesus, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Und was hat der Herr Jesus dann zu ihnen gesagt? Lesen wir es auch nochmal. Da antwortete Jesus und sprach, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Jetzt, ja, in Samarien, jetzt ist vielleicht die Möglichkeit da, sich wieder als Jünger zu rehabilitieren und die große Blamage mit dieser Aktion wieder in den Hintergrund zu drängen. Feuer vom Himmel auf mein Geheiß. Die Bibel gibt uns, ja, so scheint es, auch noch die Erlaubnis. So denken Sie. An was aber denken Sie nicht? Sie denken nicht an den Auftrag, den der Herr Jesus hatte, dem Sie doch auch nachgefolgt sind und dem Sie ihn noch weiter nachfolgen. Was hat der Herr Jesus ganz zu Beginn seines Wirkens gesagt? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gericht über die Menschen ist nicht im Blick des Herrn Jesus. Ihre Botschaft und ihre Ablehnung werden nicht sofort bestraft. Wes Geisteskind bist du, mein lieber Jünger? Wir schauen noch, wie der Herr Jesus mit seinen Donnersöhnen verfährt. Er rückt ihre Ansichten zurecht. Ja. Er wandte sich um und er warnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen ein anderes Dorf. Bei dieser Zurechtbringung der Jünger müssen und sollen auch wir uns natürlich fragen, was treibt uns an? Auch in unserer Gesellschaft, wo so vieles jetzt durcheinander geht. Ja? Ja? In 20 Jahren sieht unsere Gesellschaft ganz anders aus. Wie leben wir weiter? Wie verhalten wir uns bei Ablehnung von uns oder auch von unserem Herrn und König? Mit der Frage, welcher Geist treibt euch an? Welches Geisteskind bist du? Mit dieser Frage will der Herr Jesus klar machen, dass wir uns als seine Jünger und Nachfolger wirklich prüfen sollen. Der Herr ermahnt seinen Jünger ernstlich. Wisst ihr, es wird der Spott nicht aufhören, über den Herrn Jesus schlechte Filme zu machen, schlechte Theaterstücke, schlechte Kunst. Das wird nicht aufhören. Es wird eher mehr werden. Wie verhalten wir uns? Wozu ist der Menschensohn gekommen? Was will er? Und wir sollten uns fragen, hat sich da jetzt grundsätzlich was geändert? Oder sind wir immer noch in dieser Zeit? Jesus Christus kam, um die Seelen der Menschen zu erretten. Wenn zu diesem Zeitpunkt, als die Donnersöhne das Feuer auf die Erde wünschten, es tatsächlich geschehen wäre, wären viele Seelen der Samariter verdorben worden. Sie hätten keine weitere Möglichkeit gehabt, den Messias anzunehmen. Die Botschaft, der Herr Jesus ist auferstanden, er lebt, hätten sie nicht erreicht und nicht mehr gehört. Sie wären für den Himmel verloren gegangen. Jesus will keine Menschen verderben. Dazu ist er nicht gekommen. Er will Menschen retten. Das heißt, sie sind ohne ihn nicht gerettet. Wie ist es bei dir? Bist du durch Jesus gerettet? Hoffst du das? Oder weißt du das? Es gibt eine besonders wertvolle Aussage der Heiligen Schrift. Sie steht in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12 und 13. Da heißt es: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das Leben bei Gott oder auch das ewige Leben im Himmel, das Leben, das wirklich wert ist, gelebt zu werden, bekommt der Mensch nur in Verbindung mit Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Du sollst also nicht darüber nachdenken, komme ich in den Himmel oder habe ich das ewige Leben? Du sollst darüber nachdenken, habe ich Jesus? Habe ich wirklich Jesus? Ja. Bin ich mit dem Herrn Jesus verbunden? Habe ich ihn in mein Leben aufgenommen? Gehören du und der Herr Jesus wirklich zusammen? Hast du zu ihm geredet, ihn gebeten, dass er all deine Schuld vergeben soll? Hast du ihn in dein Leben eingeladen, damit er dich führt und er als dein König regieren darf? Glaubst du so an den Namen des Sohnes Gottes? Wer das tut, der darf wissen, ich habe das Leben bei Gott. Warum? Denn ich habe den Sohn, der für mich am Kreuz dieses Leben erkämpft hat. Ich habe eine liebevolle Verbindung zu dem, der mich zuerst geliebt hat. Und ihm will ich wirklich folgen, mein Leben lang folgen. Und ich freue mich, ihn, meinen Herrn und Retter, einmal im Himmel sehen zu dürfen. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und er will auch heute noch retten. Und ihr, seine Jünger, sollt helfen, dass Menschen gerettet werden. Wes Geistes Kind bist du? Die Motorradfahrer und der LKW-Fahrer am Anfang, diese waren die einen nur auf Spaß aus oder auf Rache aus. Christen sind darauf aus, wie können andere gerettet werden, auch wenn sie uns und unseren Herrn ablehnen. Der Himmel, liebe Geschwister, der Himmel entschädigt alles. Und dort werden wir die meiste Zeit verbringen. Wir haben gehört von dem Herrn Jesus, dass er unbeirrt seinen Weg ging. Er tat es im Blick auf die Freude, die hinter allem Leid sichtbar kommen wird. Hierin möchte er uns ein Vorbild sein. Blicke auch auf dein wunderbares Ende. Dann, wir haben gesehen, dass es Ablehnung gibt. Wie gehen wir damit um? Schaue nicht auf die Menschen, die dich ablehnen. Schaue auf Gott und sein Wort und folge dem. Weißt du, die Menschen, die dich heute ablehnen, werden dich nicht, wenn du nach ihrer Pfeife tanzt, dich ehren und an dich noch nach deinem Tod lange denken. Werden sie nicht. Nach 2 Wochen bist du vergessen. Der Herr Jesus will dich, und zwar für immer, in seinem Haus aufnehmen und ewig mit dir verbunden sein. Wie gesagt, sieh nicht auf Menschen, sondern auf Gott und sein Wort. Dann haben wir gesehen, dass die Donnersöhne aufbrausend waren. Endlich sollen doch alle mal sehen, wer wir sind und mit wem sie es zu tun haben. Dabei würde so ein Feuerwunder doch mächtig dazu beitragen. Lasst uns dem Herrn Jesus folgen, der demütig und sanftmütig war. Und dann lasst unser Leben von ihm zurechtbringen. Er setzt den Schwerpunkt. Auch er setzt den Schwerpunkt auf die Rettung von Menschen. Dies ist auch unser Ziel. Dabei kommt für dich die Frage ins Spiel: Bist du gerettet?